Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben es euch angekündigt in der letzten Folge. Wir sprechen über Brüche. Und Rita hat gesagt, sie kam aber nicht nur wegen der letzten Folge zum Thema Wandel auf dieses Thema Brüche.
Was ich ja logisch anschließen würde, weil die beiden Dinge gar nicht so weit voneinander weg sind. Aber nee. Es waren, wie wir ja auch eingangs vor vielen Jahren mal besprochen haben, Alltagsbegebenheiten, die mich irgendwie ins Stutzen gebracht haben, über die ich gestolpert bin und von denen ich dachte, ach, die wären vielleicht mal besprechenswert. Und zwar war das zum einen ein lapidarer Kommentar eines mir sehr lieben Menschen, der sagte, ja, so Biografien mit Brüchen, das ist schon was, was insbesondere seine Mutter, es geht hier häufiger um die Mütter von Menschen, fällt mir gerade auf, interessiert. Und ich habe mich da so ein Stück wiedererkannt. Das ist schon so, es übt eine Faszination auf mich aus. Aber die eigene Biografie, die hat man ja am liebsten möglichst bruchlos. Das war so eine Sache, über die ich länger nachgedacht habe, wo ich, ja, wie du jetzt gerade den Kopf so hin und her gewiegt habe und dachte, das ist ein Anlass, um zu denken. Und das zweite war beim Fahrradfahren durch die Stadt. Ist ja immer sehr viel Gehetze bei mir derzeit, viel hin und her und Stress. Und da begegnen einem trotzdem Plakate, die sich ins Hirn fräsen, was mich ärgert, weil da andere Sachen drin sein sollten. Aber auf diesem Plakat stand, und das sollte Werbung für einen Besuch von Berlin sein, In Berlin bleibt nichts beim Alten, nicht mal das Alte. Und ich hatte sofort so einen ganz schlimmen Kloß im Hals und dachte, ach du lieber Gott, das ist ja furchtbar.
Ja.
Ich weiß schon, was der Impetus ist. Um zu zeigen, wie alles so schön im Wandel und so weiter, Wandel, Wandel. Aber die Frage ist ja schon auch, ist es nicht ein Bruch mit der Vergangenheit, wenn man sagt, nichts bleibt beim Alten, nicht mal das Alte. Da war ich dann wieder so halb beim Thema Brüche und ja, das waren so die zwei Anlässe, die mich ins Nachdenken gebracht haben.
Ich war ja jüngst erst bei dieser zerbrochenen Berliner Mauer wieder.
Aha.
Ja, das ist ja sozusagen ein zeitgeschichtlicher Bruch. Deutlich sichtbar gemacht, der auch ja die Zeit überdauert hat und da immer noch so rumsteht.
Ja, das stimmt.
Und auf dem ja auch sehr viele politische Botschaften verewigt sind. So, das ist ja so eine Open-Air-Galerie so ein bisschen.
Ja, und das ist so schön, weil es, glaube ich, zeigt, wo meine Gedanken so rausgekommen sind bei der ganzen Drauf-Herum-Kauerei. Nämlich, dass Wandel und Bruch ohneinander ja nicht denkbar sind. Ich habe mich halt gefragt, ob das so ein Zeitstrahl ist oder ein wie immer gearteter Strahl und man sagt, da ist noch Wandel, das ist alles noch Wandel, aber hier ist es ein Bruch. Auch in der Biografie habe ich mich das gefragt und bei der Recherche, was es dazu wohl so für Texte gibt, ist mir alles Mögliche vor die Füße gefallen, zum Beispiel Schulübergänge, das Thema Inklusion, wo sind da, ne, wo finden da Brüche statt, weil ja Ausschlüsse stattfinden und Kontinuitäten abgebrochen werden, dann eben klassisch die Biografieforschung, ab wann spricht man da von einer Krise oder einem Übergang oder manchmal dann eben auch einem Bruch. Dann aber auch das Historische und das Systematische, zum Beispiel in der Wissenschaft. Reformpädagogik war so ein Beispiel, bricht angeblich mit den Traditionen, aber es gibt ja auch ganz viel Kontinuität. Und bei der Berliner Mauer, so wie du es jetzt geschildert hast, ist es ja beides ineinander. Also man sieht sehr deutlich, dass es einen Bruch gab, also etwas ist abgerissen und abgebrochen worden und radikal anders gemacht worden. Aber das ist ja trotzdem eine Kontinuitätsgeschichte. Man kennt ja einen davor, einen danach und man kann es insofern auch als Wandel deuten. Und die beiden Dinge scheinen mir immer zueinander zu gehören. Und deswegen ist es vielleicht wirklich so, dass es ein Anschluss an die letzte Folge ist. Kann schon sein.
Das habe ich aber tatsächlich auch gedacht. Beziehungsweise während du gesprochen hast, dachte ich gerade so, ist es ein Bruch oder ist es immer noch Wandel? Weil es geht ja weiter. Also wir hatten die Diskussion jetzt zuletzt. Übrigens, es summt etwas, weil das Fenster auf ist. Ich gehe mal davon aus, dass hinten irgendwo ein Flugzeug lang propellert oder so.
Wenn wir ihr können das hören nur hoffen, solltet. Dass es ein solch harmloses Geräusch ist.
Doch, das ist es. Ich habe es gerade gesehen über deinem Kopf hinweg. Wir sitzen natürlich hier bei geöffnetem Fenster, weil A, warm und B, ne, immer noch Pandemie. Wir gönnen uns das, deswegen Hintergrundgeräusche. Nee, aber ich habe das letztens gehabt bei Twitter tatsächlich in einer Diskussion und da ging es um die Landfrauen. Mhm. Und dieser Landfrauenverband wurde nach 45 gegründet. So. Und dann fragte jemand, weil eigentlich gab es den auch schon vorher, also den gab es schon in 1800 irgendwas, Ende 1800 wurde ein Landfrauenverband gegründet. Diese Frauen waren zum Teil eben im Nationalsozialismus nochmal aktiv. Der wurde aber irgendwie so aufgelöst und da eingemeindet und dann wurde sozusagen neu gegründet. Mhm. Und dann fragte jemand, warum das denn ein Problem sei.
Och.
Und dann ist halt immer, wenn wir sagen, naja gut, nach 45, es hat ja nicht einfach Puff gemacht. Ja. Alle Nazis waren plötzlich weggezaubert und die Menschen waren dann andere.
Aber meine Geschichtsvorstellung war früher so.
Meine auch.
Ganz verrückt.
Ja, meine natürlich auch. Also weil einem das aber auch so als klare Kante sozusagen, als klares Datum, als etwas, das man greifbar machen kann, so benannt wird. Und dann denkt man sich, okay, dann hat sich alles geändert. Und erst wenn man so älter wird, stellt man fest, nicht so dolle eigentlich. Und in vielen Bezügen gab es da lange Kontinuitäten. Und das war ein langer Prozess, der auch immer noch andauert und auch immer noch nicht abgeschlossen ist im Übrigen. Ne? Also das ist ja, das gehört ja auch mit zu der Erzählung, dass wir immer noch dabei sind, diesen Prozess aufzuarbeiten, weil wir immer noch so viele Leerstellen haben, unter anderem eben die Geschichte der Landfrauen, mit der sich ja niemand so richtig beschäftigt hat, weil Frauen keine politische Bedeutung beigemessen wird. So. Und das aber durchaus eine politische Bedeutung hatte, weil die natürlich das Ganze am Laufen gehalten haben, während die Männer an der Front sozusagen Hitlers Befehle ausgeführt haben. So, aber das finde ich so spannend, dass das natürlich immer noch vielen Menschen so geht, ne? Oder dass uns das, ich glaube, wir wünschen uns manchmal auch diesen Bruch. Wir wünschen uns das manchmal, stimmt, dass es diesen Punkt gibt, an dem sich eigentlich alles ändert. Ja, dieses irgendwas, das uns, keine Ahnung, das uns vom Alten befreit und wir einfach neu anfangen können. Ich glaube, wir wünschen uns die Brüche. Deswegen habe ich eben so mit dem Kopf hin und her gewiegt, als du gesagt hast, wir wünschen uns so einen bruchlosen Lebenslauf. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, viele von uns träumen auch von so einem ganz anderen Leben. Mhm. Und das wäre ja der Traum oder der Wunsch nach einem Bruch, ne?
Das stimmt,
etwas so 180 Grad an, nochmal ganz neu anfangen. Wenn ich könnte, dann würde ich jetzt alles hinter mir lassen und in ein anderes Land gehen oder nochmal reisen oder auf den Bauernhof oder in die Stadt oder was auch immer, ne? Aber es gibt schon nicht nur den Wunsch nach Veränderung, sondern nach radikaler Veränderung und das wäre ja ein Bruch.
Das stimmt. Das liegt möglicherweise daran, das war mein nächster Gedanke und schön, dass du das jetzt auch so in Worten mehrfach zusammengefasst hast, dass es auch
redundant
einen Wunsch nach Ganzheit gibt, ne, ein ganz neues Leben, ganz neue Erfindungen, ein ganz neues Narrativ.
Und dann müssen wir uns mitnehmen.
Ja, und letztlich ist der Bruch ja auch so eine Imagination möglicher Ganzheit. Ich will das Fragment, was alles nicht gut war, was unabgeschlossen war, was nicht mehr ich ist, will ich hinter mir lassen und ich will jemand Neues werden mit dem hehren Ziel, dann Ganzheit zu erfahren oder Aufgehobenheit oder irgendetwas, was heile ist, irgendwie so. Ich glaube, dass der Bruch und das Fragment eng zusammengehören, dass man dieses Puzzleteilartige hinter sich lassen will und sich dafür den Bruch wünscht. Ja, nicht um neue Puzzleteile aufzusammeln. Das sind, glaube ich, wenige Menschen, die so tief in der Einsicht sind oder vielleicht auch so realistisch, optimistisch, dass sie das für sich annehmen, dass da sowieso neue Diskontinuitäten entstehen werden, sondern die meisten denken ja, und wenn ich das abschließe, wenn ich das hinter mir lasse, dann kommt was Neues, Tolles, das ist schöner, runder, passt besser zu mir oder sonst wie. Also diese Brüche sind nach meiner Auffassung und so, wie sie auch in der Literatur gespiegelt sind, ja häufig als Momente der Krise markiert, nach der etwas Besseres kommt. Daher auch diese Erzählung von der Krise als Chance, dass man dann
dann
kommt nicht eine neue Krise, nein, dann kommt was ganz Gutes. Mhm. Und dann kann man sich den Bruch wünschen.
Das ist gerade sehr schmerzhaft.
Ja, dann kann man sich den Bruch wünschen, aber man wünscht ihn sich ja nicht, um dann auf den nächsten Bruch zuzusteuern. Also was, glaube ich, das Schwierigere ist, ist die Einsicht, dass wir sowieso auf Bruchlinien unterwegs sind. Mhm. Also, dass wir ständig Ganzheiten nur imaginieren um sie als Ideal zu haben, um sie als Narrativ uns selbst zu erzählen, um damit besser klarzukommen, dass viele lose Enden da liegen und so weiter. Und im Rahmen dessen kann man dann mit Brüchen auch gut umgehen oder sie als Wandel deuten. Das geht dann. Aber wenn man die Einsicht hat, dass wir so recht viel mehr als Bruchlinien gar nicht haben, unsere Existenz, und dass alles Fragment bleibt, das ist schon gar nicht so ganz leicht auszuhalten, glaube ich. Das meinte ich mit diesem Wunsch nach einem relativ bruchlosen, nach einer relativ bruchlosen Biografie.
Und ich glaube, dass wir uns wünschen, also ich glaube nicht, dass wir uns die bruchlose Biografie wünschen, ich glaube, wir wünschen uns eine Unverletztheit,
ja, so.
Aber trotzdem den Bruch sozusagen, ohne dass es dadurch zu…
Wandel, aber bitte schön.
Genau, leicht
nicht
und schön.
Aua.
Genau, nicht Aua.
Aber Bruch klingt Aua. Nach Aua. Du kannst doch von deinem Fuß berichten.
Ja, das ist tatsächlich so. Wenn meine Physiotherapeutin irgendwo draufdrückt, wo es wirklich sehr, sehr schmerzhaft ist, dann schreie ich nicht, sondern sage dann immer, oh, großes Aua.
Ja, siehst du.
Ich würde aber auch gerne schreien.
Bei so Bändern hat man, also ich habe dann so das Gefühl, Bänderdehnung okay, Bänderriss nicht okay.
Genau. Weißt du? Nein,
das Abreißen ist nicht gut.
Nein.
Überdehnen irgendwie so, das geht gerade noch so. Also alles, was noch ins Narrativ des Wandels fällt, in Ordnung, aber was so ein Bruch darstellt, das tut weh.
Also man kann sich selbst brechen, irgendwas.
Ja.
Ich habe mich aber gerade gefragt, als du gesprochen hast, ob man mit sich selber brechen kann.
Ja, auch eine spannende Frage.
So, also weil ich gedacht habe, dazu müsste ich erstmal wissen, wer ich bin. Das hatten wir schon mal.
Den Stapel brechen über mich.
Genau, diese Folge hatten wir ja schon, ne? So, wer bin ich eigentlich? Mhm. Aber diese Frage, kann ich mit mir selber brechen?
Mhm.
Also zu mir im Spiegel, ich kann dich überhaupt nicht mehr leiden, wir sind keine Freunde mehr, ich breche jetzt mit dir. Hm.
Ja, also pädagogisch reflektiert gibt es da schon ein Phänomen, das in die Richtung weist, würde ich behaupten. Ich bespreche das häufig mit Studierenden, wenn wir die Grundbegriffe mal so durchdeklinieren und fragen, was ist Bildung, was ist Sozialisation, was ist Erziehung. Und nicht aus didaktischen Gründen, sondern weil es mich interessiert, frage ich dann häufig, erziehen sich erwachsene Menschen untereinander noch oder hört Erziehung irgendwann auf? Weil das auch eine recht ungeklärte Frage ist, beziehungsweise eine Frage der Definition. Ich kann natürlich sagen, Erziehung ist etwas, was mir von außen zukommt und die kommt an ein Ende, wenn dann Mündigkeit erreicht ist, zumindest zu so und so viel Prozent, keine Ahnung. Oder dann gibt es immer die Fraktion, die sagt, nee, Erziehung hört nie auf, wir erziehen uns auch gegenseitig. Und dann gibt es immer auch Menschen, die auf die Selbsterziehung hinweisen.
Mhm.
Und die sagen, ich kann zu mir selbst ja schon in ein Verhältnis treten, so wie du es jetzt auch geschildert hast, bei dem mir klar wird, okay, das ist was, was mir an mir nicht mehr gefällt. Das ist was, was ich gerne anders hätte. Die Vorstellung von einem selbst weicht von dem ab, was ich da im Spiegel wahrnehme, ob jetzt ein Spiegel vor mir hängt oder nicht, ne? Und da möchte ich mich irgendwie anders zu verhalten. Und das kann man, glaube ich, schon Selbsterziehung nennen, wenn man das möchte. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil das, ich weiß nicht genau, weil das so ein Außen-Innen suggeriert.
Mhm.
Von dem ich denke, dass das wieder nur neue analytische Kategorie ist, die eigentlich nicht so richtig stimmt. Aber es hilft vielen, sich das so vorzustellen. Das war eine Krähe oder eine Elster, ne?
Ja,
das ist auch gehört.
Lustige Tierwelt hier im Was denkst du denn Podcast?
Ja, genau. Selbsterziehung. Kecker, kecker.
Ja, da würde ich auch, da würde ich auch lachen.
Interessiert die, ihr seht die Vögel.
Hört die Vögel. Müssen Vögel brechen?
Ja. Wenn ja, wie viel?
Naja, Eulen ja schon, nicht?
Ja, Gewölle.
Ja, ich liebe
Gewölle. Eins meiner Lieblingsworte.
So, nein, aber wir waren ja beim Bruch mit mir selber. Ja, also Erziehung und Wandel herbeiführen, also wir können zum Beispiel ja sagen, ne, ich möchte jetzt auf Fleisch verzichten, weil ich eingesehen habe, dass das nicht, keine Ahnung, für mich nicht ethisch vertretbar ist und deswegen entschließe ich mich, das anders zu machen. Und an der Stelle muss man ja schon Gewohnheiten verändern. So, das ist, glaube ich, was, das ich unter Erziehung fassen würde, also unter Selbsterziehung. Aber ich kann ja, also ich kann einen Wandel herbeiführen, aber ich würde das nicht als Bruch erleben. Nicht mal, wenn ich, also selbst an dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich sozusagen den Vollzug mache und dann mich wirklich jetzt vegan ernähre oder auf was auch immer ich verzichten möchte, passiert das ja nie als Bruch. Das ist ja immer, hat ja immer eine Genese. Also es hat ja immer so einen langen Prozess und so. Und dann vollzieht man sozusagen am Ende die Handlung. Aber das ist nicht der Bruch. Und das meine ich mit so, kann ich mit mir selber brechen? Dann wäre es ja nicht ein Verhalten, sondern dann wäre es ja mit mir selber. Also so wie ich eine Freundschaft beende. Ja?
Ja.
Ich kann ja nicht mit mir selber eine Freundschaft beenden. Also ich kann mich scheiße behandeln, aber
ja. Ich kann schon mit mir selbst befreundet sein oder nicht mit mir selbst befreundet sein. Ich glaub,
aber ich komme ja nicht weg von mir.
Aber genau, ich nehme mich halt mit immer in dieser Freundschaft. Ich werde mich nicht
ich
so
ziehe jetzt
los.
Aus.
Wobei ich ja genau, es gibt ja schon unterschiedliche Grade von Radikalität, auch bei Trennungen von anderen. Wenn wir jetzt das analog betrachten wollen, wie sich Menschen von anderen trennen oder von sich selbst trennen. Ja, also aus eigenem Erleben kann ich sagen, es gibt da sehr unterschiedliche Grade von Radikalität. Manchmal passiert da ein Ausschluss, der ist wie den sozialen Tod zu sterben, also wirklich zu sagen, ich will nichts mehr von dir, ich will nichts, nichts darf noch da sein, was gegenständlich an dich erinnert, ich will nie wieder was von dir hören, ich will nicht mehr, dass du existierst. Das ist sehr unschön, wenn man derjenige ist, der da ausgeschlossen wird, glaube ich, und das ist ja auch eine Weise, jemanden zu bestrafen. Also, ja. Das ist schon, ja, näher am Bruch als am Wandel, würde ich sagen.
Ja,
und es gibt auch diese unterschiedlichen Grade von Radikalität im Selbstverhältnis. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich als ganz unstimmig empfinden und jede Trans-Identität, egal in welche Richtung, legt nahe, dass man sich verlassen will und diejenige oder derjenige sein möchte, die Person, die da immer schon empfunden wurde. Und das ist die Kontinuität darin, glaube ich. Denn es gibt ja ganz selten einen Bruch, der wirklich bedeutet, auch alle anderen nehmen mich jetzt als jemand anders wahr, nicht nur ich selbst. Dazu muss ich meinen Namen ändern, mein Aussehen, mein Selbstverhältnis, meine Umgebung, meine Haltung, meinen ganzen Habitus, meine ganze gelebte Geschichte, die werde ich halt nicht los, es ist zumindest sehr schwer, sie loszuwerden, aber möglich ist es schon, einen so radikalen Neuanfang zu versuchen.
Aber ich war ja schon da sozusagen. In
ja,
diesem,
ja.
So in mir
das
war
ich. Das meine
ich
mit dieser Innen-Außen-Kategorie. Die
genau.
Man, das ist
aber
halt falsch,
ne,
ja.
das finde ich halt dann so, also ja, die Perspektive hatte ich nicht, das ist total spannend, darauf hinzuweisen, aber ich habe jetzt in der Form noch nie mit einer Transperson darüber gesprochen, aber ich kann mir ja vorstellen, dass die ja schon da war und dass die natürlich dann das Äußere und auch das, was damit einhergeht, dass man damit bricht, also mit dem Verhältnis nach außen und mit der Beziehung nach außen eben, weil Körper unser Kommunikationsmittel auch nach außen ist an der Stelle, ne, weil da einfach sehr viel drüber ausgedrückt wird, aber mit sich selber, also
ja, klar. Also
würde ich gerne mal jemanden fragen, den das betrifft.
Das betrifft dann eben auch nur eine Person erstmal, denke ich. Ob die anderen das so empfinden, das weiß man dann ja nie.
Ja.
Aber so eine individuelle Perspektive darauf, das ist schon spannend. Und was die anderen noch an Zuschreibungen machen dabei, wenn sich etwas beobachtbar wandelt, das ist ja nochmal ein Riesenpaket. Denn du müsstest in dieser Phase dich quasi verpuppen, in einen Kokon gehen. Das war ja jetzt eine Phase auch im Lockdown, die viele genutzt haben, um zum Beispiel grauhaarig zu werden oder um dünn zu werden oder um dick zu werden. Also
ich bin Team grauhaarig.
Ja, das haben viele wirklich auch als eine Phase wahrgenommen, in der jetzt ein Bruch mit Altem möglich ist, weil er nicht beobachtet wird.
Ist es dann nicht Wandel?
Ja, ich würde schon sagen, es ist, ja, deswegen sage ich ja, ich tue mich da auch schwer mit diesem Bruchgedanken. Ich glaube, es ist halt ein Radikalwandel oder ein empfundener Radikalwandel. So radikal ist es am Ende jetzt nicht, auf einmal kurze graue Haare zu haben, wenn man vorher lange schwarze hatte oder so. Mhm. Also da gibt es radikalere biografische Brüche und auch existenziellere. Aber die Zahl der Schönheits-OPs ist gestiegen statistisch, weil viele Menschen die Phase genutzt haben, wo sie nicht erklären müssen, warum sie Pflaster und Verbände irgendwo haben, weil sie nicht gesehen werden, sondern als jemand anders hervorkommen können und sagen können, ja, echt, sich anders aus.
Oh Gott, das erinnert mich an Chiara Ohofen mit den Haarefärben.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das alle kennen. Genau, die hatte sich die sehr deutlich sichtbar auch die Lippen aufspritzen lassen und es sah wirklich aus wie zwei Cocktailwürstchen übereinander und dann wurde sie darauf angesprochen. Und antwortete dann, sie wäre beim Friseur gewesen, sie hätte die Haare gefärbt. Und das,
was
möglicherweise auch
stimmt,
auch stimmt ja. Genau. Ich meine, gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, warum muss man ständig das Äußere
ja.
von Menschen kommentieren, ne? Aber das war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es war so ein Running Gag
ja.
Mit dem Friseur. Deswegen erinnere ich mich dran.
Ja, weil das Beobachtbare natürlich so schwer von der Hand zu weisen ist, aber
ja.
Menschen wünschen sich ja, dass sie in der Stille ihres Kämmerleins mal was an sich vollziehen können und jemand anders werden können, ohne dass das ständig kommentiert wird
mhm.
und dass sie dann als jemand Neues, ich glaube wirklich, so eine Verpuppungsmetapher ist nicht so falsch, hervorkommen können und alle sagen, oh, ein schöner Schmetterling. Und es sind
oh, ein grauhaariger
auch, ich finde das zum Teil so tragisch, was man sich alles nicht traut, an Wandel zu vollziehen oder an Bruch auch mit Altem, wenn es denn ein Bruch ist, also was zu unterlassen, einfach weil man ständig darauf angesprochen wird.
Ich muss gerade nur an meine jetzt ja neue Haarfarbe denken, die ja meine Naturhaarfarbe ist. Und dann, da würde niemand nicht sagen, oh, ein Schmetterling, sondern vielleicht, oh, ein Nachtfalter.
Ja. Das ist auch ein schönes Tier. Schau, ein Seidenspinner. In meinem Fall.
Die haben puschelige Antennen, diese
ja.
Nachtfalter. Die sind ganz putzig.
Ich finde die sowieso ganz spannend. Ich habe
ja.
letztens so eine Raupe gefunden. Jui, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Es handelte sich um einen Lindenschwärmer.
Haben
Menschen
die hinten so einen Pin am Hip-
ja.
Poppes? Ja, die habe ich auch mal
gefunden. Das ist ein Analhorn.
Das ist ein Pin am Popo.
Ich dachte, das wäre eine lustige Narrenkappe, nur falsch rum aufgesetzt. Aber nein, es ist ein Analhorn.
Naja, gut.
Wie dem auch sei, von Raupen und Menschen. Ach, das habe ich gar nicht empfohlen. Es gibt auch ein Buch dazu, das muss ich nachher noch suchen.
Von Raupen und Menschen?
Ich glaube, es ist von Midas Deckers, von Larven und Menschen.
Hm.
So Verpuppungen und so. Naja, davon ab. Aber dass man sich bestimmte Dinge nicht traut, obwohl man sie sich lange schon für sich wünscht, weil es ständig kommentiert und beobachtet wird und weil so ein Bruch zu kommunizieren ist. Irgendwie akzeptieren Menschen das nicht gut, wenn er einem nicht von außen zukommt, dann wird natürlich alles akzeptiert, muss ja auch. Also wenn jemand sagt, mir ist die Wohnung abgebrannt
ja.
Oder ne, Hochwasser, was jetzt alles aktuell so passiert ist. Und noch Schlimmeres, dann ist es, da machen Menschen ein Häkchen dran und enthalten sich der Kommentare, hoffe ich, oder der Negativkommentare zumindest in vielen Fällen.
Die beherrschten.
Ja, aber bei selbstvollzogenen, selbstintendierten Wandelsszenarien oder auch Brüchen mit dem Alten, wo man jemand Neues sein will in bestimmten Punkten, da wird man ständig drauf angesprochen und sei es nur das klassische Gewicht, mehr, weniger Muskelmasse, mehr, weniger Bart, ja, Bart, nein, bei Frauen besonders, habe ich auch schon erlebt. Oder dass Menschen gesagt haben, ich traue mich gar nicht, nicht zu lispeln, weil mich dann Menschen ständig ansprechen. Ich habe das ja jetzt 25 Jahre lang getan, dann sagen, oh, wollen wir das S aussprechen? Ja, konnte ich schon lange, habe mich aber nie angestrengt, weil es so ätzend ist oder meinen Dialekt verlernen. Und
mhm.
Menschen sagen dann, du sprichst ja auf einmal Hochdeutsch, willst du was Besseres sein? Also, ja, wirklich, das wird ständig kommentiert.
Stimmt.
Und diese Brüche und Wandelsszenarien, die man an sich selbst vollzieht und die gerade nicht so dramatisch sind, sondern vielleicht nur so ein Müh dahin, dass man vielleicht eher die Person ist, die man sich vorstellt zu sein, die meinen dann andere immer kommentieren zu müssen.
Ich finde interessant, dass da eine Diskrepanz aufgeht zwischen Wandel selber, also man selber erlebt es vielleicht als Wandel und das Gegenüber erlebt es aber
als Bruch.
Bruch.
Ja, gerade
so.
Wenn man sich nicht so oft sieht. Mhm.
Genau, also so ist es, also meine Lebensentscheidungen sehr, sehr häufig davon die Rede gewesen, ich hätte mir so 180 Grad
ja.
Wendungen gemacht und dann Brüche produziert.
Und du dachtest,
das ist so eine logische Konsequenz meines Denkens und Handelns.
Ja.
So, ne? Also mir kam das natürlich nicht vor wie Brüche und mir kam es auch nicht, also viele Entscheidungen wurden von außen als sehr risikoreich zum Beispiel gelabelt. Ja, also das hätte ich mich nicht getraut, das hätte ich mich nicht gemacht.
Könnte ich nicht.
Einer könnte ich nicht.
Genau,
ja, könnte ich nicht. Könnte ich ja nicht. So leben wie du, könnte ich nicht. Dabei glaube ich, wenn man wüsste, dass ich ein grundsätzlich sehr überlegter Mensch bin, also es braucht den Impuls nachher für die Handlung, aber bevor das kommt, ist sehr viel auch Nachdenken über die Situation.
Das heißt, man muss dir erstmal unterstellen, dass du ein überlegter Mensch bist und da gehen schon viele
ja,
nicht mit, oder
genau.
Was? Link. Ach echt, du hast nachgedacht? Hätte ich nicht von dir erwartet.
Doch, doch, das ist tatsächlich einer der liebsten Sprüche, ist immer noch erst denken, dann sprechen. Als hätte ich nicht nachgedacht. Natürlich, also ich denke schon, bevor ich spreche, aber ich denke halt nicht über die Konsequenzen, bevor ich spreche, für die andere Person.
Möglicherweise sind sie dir auch ein Stück weit egal, was noch viel bedrohlicher ist.
Nein, ich habe wirklich lange nicht begriffen, was meine Worte auch für eine Wirksamkeit auf andere haben, weil ich mich nicht als selbst wirksam erlebt habe. Deswegen wusste ich nicht, also zum einen war mir nicht klar, dass Menschen Wert darauf legen, was ich sage.
Oh.
Und zum anderen war mir nicht klar, dass meine Worte dann manchmal so zielgenau sind, so pointiert sind, dass sie dann tatsächlich auch pieken.
Aber das weißt du jetzt inzwischen schon, dass du gut ärgern kannst.
Ja, das, ich mache es deswegen nicht weniger, aber ich versuche es humorvoller.
Aber bewusster. Und dafür ein Stück unfreundlicher, einfach weil ich es kann.
Nein, ich versuche in der Prägnanz sachlich zu sein.
Okay.
Und nicht persönlich.
Ein redliches Bemühen.
Sie war stets bemüht.
Ja.
Nein, aber das ist, glaube ich, so etwas, was wir häufig feststellen, ne? Dass wir jemanden erleben und sagen, ah, du hast dich aber sehr verändert oder es sogar als Bruch erleben. Und dabei ist sozusagen in der Person selbst eigentlich nur ein Wandel vor sich gegangen, der sich auch lange oft hingezogen hat. Mhm. Das ist ja sind ja selten plötzliche Erscheinungen. Also
das
kann
stimmt.
mal passieren, aber auch da, wo wir Trennungen als Brüche erleben, ist es ja selten so der Fall. Also jetzt mal abgesehen von den Teenagerjahren, wo man diese Beziehung überhaupt erst ausprobieren muss.
Mhm.
Aber also zumindest kenne ich das nicht. Vielleicht bin ich da auch oldschool oder habe zu wenig erlebt. Aber es sind häufig doch recht lange Prozesse, bis es dann zum finalen Bruch kommt.
Mhm. Ja, da kann ich jetzt nicht aus so ganz reichem Erfahrungsschatz schöpfen, weil es immer zu gut ging. Ich mag die Menschen, mit denen ich länger zusammen war. Die mögen mich zum Teil auch noch, verrückterweise. Und es war dann gar nicht so schlimm. Also natürlich gab es so Übergänge und schmerzhafte Situationen. Aber wenn man sich mal viel bedeutet hat, bleibt ja auch eigentlich immer mal was übrig davon. Was?
Nein.
Nee, nicht immer. Natürlich nicht. Wer bin ich, das zu sagen? Aber
ja, aber
mir hat's
ja
gut geklappt.
Ja, aber ich bin ja die tatsächlich, die Radikale dann wirklich Brüche vollzieht.
Ist
also
ja auch nicht so schlecht. Ich finde, gerade in Zeiten, wo man sich ständig noch stalken und alles voneinander erfahren kann, und ich meine das Stalken diesmal nicht nur flapsig, sondern wirklich dem anderen noch hinterhersteigen, Informationen einholen, das habe ich auch sehr unschöne Erlebnisse hinter mir. Nicht mit Menschen, die mir mal lieb und teuer waren, sondern mit anderen. Das verändert auch was in einem, wenn jemand ständig hinter einem her ist und jeden Wandel mitkriegen will, mein ganzes Tun und Wandeln mitkriegen will. Und das ist auch nicht so gesund. Also auch mal einen Bruch zu vollziehen und zu sagen, danke, jetzt gerne nicht mehr, ist, so glaube ich, auch gesund, was die eigene Entwicklung angeht. Also auch Dinge abzuschneiden und zu sagen, das hat mich jetzt lange interessiert, aber jetzt bin ich damit fertig oder es ist dann genug oder so. Das traut man sich ja kaum noch so souverän zu sagen, wenn man das Gefühl hat, damit direkt ganz viel hinter sich zu lassen oder ja eine Abweisung zu formulieren, die vielleicht nicht gerechtfertigt ist oder so. Und das finde ich dann schwierig.
Würdest du eine Kündigung als Bruch schon definieren?
Das kommt drauf an, wie sie ausgesprochen wird. Aber naja, also kürzlich, na so kürzlich jetzt auch nicht, erreichte mich Mail bezüglich des beendeten Dienstverhältnisses, das ich mal hatte, und unerledigter Dinge, die da noch liegen. Und da fiel das Wort, da ist ja Verweisung.
Mhm.
Nicht mit EI, mit AI.
Mhm.
Und es stimmte schon. Also die Analogie war nicht so schlecht. Da ist was verwaist, da ist nichts mehr übrig, da ist irgendwas in der Mitte abgebrochen, obwohl es vielleicht gar nicht in der Mitte war. Das kann schon so erlebt werden.
Eine Leerstelle mit zwei E.
Ja, genau. Und die vorher eine Leerstelle mit EH war.
Ja, deswegen fand ich es so witzig.
Ja, schön. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass das so geht. Ob es einem wehtut, ist die andere Sache. Oder ob man damit fein ist, wie man damit umgeht, das ist ja das Resilienz-Thema,
ja.
Was wir schon hatten.
Ja.
Aber ja, es gibt sicher auch Dienstverhältnisse oder ganz pragmatische Dinge, auch ein Wohnungswechsel, den man als radikal empfindet oder als Bruch mit etwas, wohin zu gehen oder gezwungenermaßen woanders hinzuziehen, wo man gar nicht erstmal heimisch ist. Also es sind, glaube ich, schon Dinge, die man als Brüche oder Umbrüche vielleicht kennzeichnen kann. Das kommt auch darauf an, wie die Menschen das erleben. Aber gezwungenermaßen das Land verlassen und woanders hingehen müssen, markiert eine Bruchstelle im Leben.
Ja, das würde ich definitiv so sehen.
Oder gezwungenermaßen die Arbeit, der ich gern nachgegangen bin, nicht mehr machen können, weil ich nicht mehr gebraucht werde und entlassen werde oder so. Das kann schon auch.
Genau, aber das finde ich, das macht jetzt sozusagen nochmal ein neues Fass auf. Also das eine sind ja die Brüche, die wir selbst vollziehen,
ja,
oder die wir selbst wählen. Und das andere sind ja die Brüche, die uns im Leben begegnen.
Ja.
So, und die sind ja auf eine andere Art und Weise spannend. Und ich glaube, wenn du eingangs gesagt hast, die meisten wünschen sich ein bruchloses oder bruchfreies Leben, dann bezieht es sich vor allen Dingen auf diese Brüche, die von außen kommen.
Genau.
Und davon gibt es ja echt zahlreich.
Wir stellen uns gerne vor, dass wir das alles entscheiden, dass wir unsere Biografie selber schreiben und entscheiden, wer da mitmachen darf und wer nicht, wovon wir betroffen sind, was wir arbeiten und wann. Das ist auch so ein Narrativ. In der Literatur habe ich einige Einlassungen dazu gefunden. Das fand ich auch ganz schön, insbesondere bei Waldenfels zu den Bruchlinien der Erfahrung. Ich kann das mal zitieren.
Mhm.
Da geht es auch darum, was denn Figuren sind, die nicht so sind, die nicht Imaginationen des Ganzen sind. Und er sagt, da gibt es schon Leitmotive, die dem widersprechen, nämlich Pathos und Diastase. Das Pathos ist das, was widerfährt, also das, was du eben gesagt hast. Und Diastase ist das Auseinandertreten, also wenn Dinge sozusagen an der Zerreißgrenze sind und dadurch was frei wird, wie so eine Lücke, in die dann was rein kann, was da vorher nicht rein konnte. Und die beiden Leitmotive, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, widersetzen sich aber nicht nur der Annahme einer letztlich fugenlosen Ordnung, sie stehen auch im Gegensatz zu bestimmten Binsenweisheiten der modernen Philosophie.
Und Binsenweisheiten der modernen Philosophie.
Ja, ist böse.
Ja, was das?
Binsenweisheit ist auch Quatsch und es stimmt auch alles schon nicht mehr und das Buch ist ganz, ganz alt, weil von 2002. Aber
schrecklich alt.
Ja, aber mit den Binsenweisheiten ist hier sowas gemeint, wie diese Autonomie des Subjekts, die wir relativ lange im westlichen Denken so angenommen haben, dass wir das entscheiden und dass das Subjekt dasjenige ist, was den Satz und sein Leben regelt. Und aber auch, und das fand ich interessant, das Vernunftdenken in Gestalt von Synthesen. Also, dass wir vernünftig sind, da, wo wir Schlüsse ziehen, da, wo wir Ganzheiten produzieren, da, wo wir logisch zum Abschluss kommen mit einem Gedanken. Das prägt unser Denken schon sehr, meins auch, muss ich zugeben. Also das mit den losen Enden umgehen, das ist schon was. Da hat uns ein Stück die Postmoderne hingeschubst und das wurde dann wieder erlebt als Abweis aller Ganzheiten und der totale Bruch und Defragmentierung aller Orten. War dann vielleicht auch eine sehr übertriebene Zuschreibung, aber erstmal hat man das so erlebt. Jetzt werden alle Ganzheiten zerschlagen und wir stehen nur noch vor Brüchen und Fragmenten, bevor man dann gemerkt hat, okay, also diese Einheitsvorstellungen waren nämlich genau das, nämlich Einheitsvorstellungen waren jetzt so auch nicht unbedingt gegeben. Und dass man die preisgibt, heißt ja nicht, dass man tatsächlich jetzt vor den Brocken steht und nicht mehr denken kann, sondern dass das Denken eben auch einen Wandel vollzieht. Und wir imaginieren natürlich neue Ganzheiten. Auch im Fragment zu denken ist eine Form, in Ganzheit zu denken, weil ich das ja mit imaginiere. Also ich setze dem ja immer etwas entgegen. Nur mit losen Enden kann ich keinen Gedanken verfertigen. Der Satz muss auch einen Anfang und ein Ende haben im Denken und im Sprechen, ist ja völlig klar. Aber dass ich aufmerksam werde darauf, dass es imaginierte Ganzheiten sind und dass die Bedingungen haben und dass sie von Macht- und Herrschaftsstrukturen durchdrungen sind, die wir lange geneigt waren zu übersehen, das ist ja ein Gewinn dieser Zerschlagungen. Trotzdem habe ich auch immer noch diesen Impuls, wie gesagt, Berlin-Plakat, dass ich denke, na, so alles Alte abzuweisen und zu sagen, und jetzt ist aber alles im Wandel, tada, das würde mich schon auch fertig machen.
Ja. Ich überlege gerade, weil ich hänge so ein bisschen an diesem Alten im Wandel.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass es insofern, also das Geschehene ist geschehen, ja, aber wir haben ja keine, wenn wir nicht dabei waren und selbst wenn wir dabei waren, dann gibt es ja immer verschiedene Perspektiven darauf.
Ja.
Und ich glaube, was im Wandel ist, ist die Perspektive auf das Geschehene.
Ja.
Und nicht, also das Vergangene ist halt vergangen, aber unsere Perspektive darauf, die kann sich verändern auf das Vergangene.
Da wäre ich auch total fein so mit. Also wenn das heißt, das Alte bleibt nicht beim Alten, dann bin ich ja jemand, der das ständig mitmacht. Also ob mit Freude und Lust auch mitmacht. Das
vielleicht sogar
schön
vorantreibt.
Aber ja, aber zu sagen, dieses ist das Alte und wir haben es mal so und so beschrieben, das finde ich halt auch unproblematisch. Ich muss nicht sagen, das ist aber alt, so wie ich es eben gemacht habe. Mich fragen Studierende wirklich, darf ich ein Werk zitieren, das älter als 10 Jahre ist? Oder ist das dann nicht mehr gute Wissenschaft? Weil sie es anderswo so gehört haben. Jetzt kann das natürlich ein Hörensagen sein. Ich will auch niemandem, keiner dozierenden Person unterstellen, sie habe das jemals gesagt, aber irgendwoher kommen diese Gerüchte ja, dass nur das Neue das Gute sei. Und das ist natürlich einfach Blödsinn. Also da ist das Kind dann mit dem Bade ausgeschüttet, weil man genau das, was du jetzt erklärt hast, falsch verstanden hat.
Ja.
Weil das Mehrperspektivische wird ja dann gerade unterbrochen. Das ist der viel radikalere Bruch.
Nee, du kannst das Alte zitieren, aber du musst dann auch den Wandel sozusagen mitzitieren.
Ich muss das halt kontextualisieren, genau, ja. Das ist ja alles, was ich tun muss, aber anders geht ja Wissenschaft sowieso nicht. Ich kann auch nicht sagen, ich befasse mich jetzt mit Werken, die alle aus dem letzten Jahr sind und dann ist das der Stand der Forschung.
Ja, also ich würde sagen, zumindest wenn man jetzt so Dinge aus den 50ern hat, so da kann man schon
Kontext.
Mal, genau, ja, oder auch aus den 90ern, ne, so
ja.
Bias oder so, also man hat da heute, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu und die Kritik daran, glaube ich, die muss man mitzitieren. Also ich glaube, das Problem ist nicht, das Alte zu zitieren, sondern das Alte sozusagen als den Stand der Dinge zu nehmen.
Ja, genau, oder es als unproblematisch und gegeben hinzunehmen.
Ja.
Und das haben wir ja nun, also ich glaube, dass das Menschen eigentlich nie unter Wissenschaft verstanden haben, irgendwas einfach nur zu reproduzieren, aber gut. Es wurde zumindest nicht so radikal nach den Hintergründen und den Kontexten gefragt, wie es jetzt neuer Usus ist. Und das finde ich total gut. Also das ist einfach was Wissenschaft total bereichert.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir lange, lange mit der Idee durch die Gegend gelaufen sind, dass Wissenschaft weiß.
Mhm.
Also dass Wissenschaft Fakten schafft. Jetzt nicht von wegen alternative Fakten, sondern so unumstößlich, unveränderlich, so wie Naturgesetze.
Mhm.
Und dass wir nicht berücksichtigt haben, dass wir immer noch Lernende sind, dass wir immer noch Forschende sind. Und wenn schon alles erforscht wäre, müssten wir ja nicht weitermachen. Und dass natürlich mit dem Zuge der Forschung bestimmte Dinge, zum Beispiel neu zusammengesetzt werden oder wir zum Beispiel aufdecken, wenn Fehler gemacht worden sind, weil ne, auch Forschung kann eben Fehler machen oder eben, dass Biases enthalten sind. Ne? Also ich meine, das haben wir total oft in Sozialwissenschaften, dass wir einfach sagen müssen, okay, das war biased, ja, da gibt es irgendwelche Vorurteile, die müssen wir mitbedenken, wenn wir das heute interpretieren. Wir haben heute ein Bewusstsein darüber und können das machen. Damals gab es dieses Bewusstsein nicht. Und das geht ja, ich meine, ein Beispiel ist ja zum Beispiel Gendermedizin.
Mhm.
Ne? Also warum wirken bestimmte Medikamente bei Frauen nicht oder eben auch bei Männern tatsächlich? Mhm. Ne? Oder warum gibt es da unterschiedliche Reaktionen, warum muss man das unterschiedlich betrachten? Auch Alter spielt ja zum Beispiel eine Rolle, Gewicht spielt eine Rolle, auch unabhängig von Gender. Und trotzdem gibt es ja nur, also nicht jede Dosierung wird ja nach Gewicht gegeben, sondern es gibt halt so eine Standard-Durchschnittsdosierung.
Ja.
Ne? So Menschen sind aber selten Durchschnitt. Und da, glaube ich, lernen wir gerade dazu.
Ja.
Einfach. Und das kann man nicht mehr als gegeben annehmen.
Ja, da ist es vielleicht auch Sache der Haltung derer, die da Wissenschaft vollziehen, ob sie das beklagen, dass es doch mal anders war und man noch das und das sagen konnte. Oder ob man
aber kann das auch immer noch sagen und wird dann halt korrigiert.
Ja,
man.
Ja, klar.
Ja.
Aber das gibt es ja auch immer noch, ne?
Ja, ja.
Was das mit so einem, ich sage jetzt das böse Wort, altväterlichen Gestus vollzogen wird. Oder ob man sagt, okay, das bereichert doch. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir damit anfangen. Also nach meinem Wissenschaftsverständnis ging es nie um was anderes als um Hermeneutik, das heißt um Kontextanreicherung und um ein Besserverstehen, das darum weiß, dass es nie ganz verstehen wird. Wie das ist auch so eine Imagination von Ganzheit. Aber das stimmt schon, das haben wir ebenso geteilt wie diesen Hurra-Glauben an ein Subjekt, das selbst seine Biografie regelt. Das ist schon was, selbst wenn es nie im Ideal vollzogen wurde, unser Denken so leise mitbestimmt hat und unser Empfinden möglicherweise auch. Das stimmt. Da bin ich natürlich aus einer anderen Wissenschaftstradition kommend ein Stück auch blind für.
Genau, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, muss ich dafür nicht Kontakt zur Wissenschaft haben? Also ist das etwas, das ich als Allgemeinwissen voraussetzen kann? Und das glaube ich nämlich tatsächlich auch nicht. Und da glaube ich, hat Wissenschaft die Aufgabe, sich besser zu erklären und mitzuteilen.
Sie möge in den Alltag dringen und was zu sagen haben. Ja, das wäre schon schön.
Aber freundlich.
Ja, sie darf auch gerne unter sich bleiben und ihre eigene Sprache sprechen. Da bin ich total dafür. Sollte es
sie muss nicht mit sich selbst brechen.
Refugium ist genau, aber man darf ja auch mal öffnen und versuchen mit anderen Menschen,
ja,
und auch mit anderen Disziplinen und auch mit, mhm, anderen Alltagsphänomenen in Berührung zu kommen.
Das ist aber dann auch schon wieder eine Form von Aufbrechen, ne? Also
ja,
Bruch eben.
Ja, auch mein nächster Punkt gewesen, ja. Ja.
Ach, Rita.
Ja, ist das schön, oder?
Herrlich,
herrlich. Dinge aufbrechen, da war ich bei der Diastase und dieser Lücke. Ich habe schon versucht, das Wort zu vermeiden, aber es ist ja so. Es ist wie, ich muss mit meinen Machtpositionen Platz machen für andere, wenn die einnehmen sollen. Ich muss die Muster aufbrechen, um Platz zu machen für etwas Neues oder, ja, anders geht's nicht. Und dann kann ich eben auch aufbrechen in eine Zukunft, die mit der Vergangenheit eben nicht im Alltagsverständnis bricht, sondern mit ihr umgeht.
Ach, jetzt habe ich tatsächlich Gehirnbritzeln.
Das ist schön, das
ja,
ging ja auch so.
Dieses
bei den
Aufbrechen ist gerade so, man sagt, na klar, natürlich brauchst du, also aufbrechen hat es ja schon im Wort drin, dass es den Bruch braucht.
Ja.
Schön.
Ja, ging mir auch so, dass man endlich mal denken kann, ach so, es ist mit der Wiederholung auch so. Ne?
Ja.
Es ist ja so, selbst wenn ich postuliere, dass eine Ordnung ständig im Werden ist, also wenn ich sensibel dafür bin, dass mein bisheriges Verständnis nie statisch war, sondern dass ich das nur gehofft habe und dass es in Wirklichkeit, wie gesagt, eine Ordnung ist, die ständig im Wandel ist, dann ist sie das selbst dann da, wo sie sich wiederholt. Und das tut sie ja ständig. Sie holt ja das wieder, was schon mal war, und macht das neu. Also das hatten wir beim Wandel, glaube ich, besprochen, diese Form der Wiederholung. Und das macht dann die Möglichkeit des Aufbrechens und des Aufbruchs aus, glaube ich, dass wir sensibel sind für das, was sich auch in der ständigen Wiederholung nochmal an Variationen bietet. Weil, wie du sagst, wir werden uns nicht los, wir werden unsere Geschichte nicht los. Zum Glück übrigens, ich glaube, dass es wichtig ist für Menschen, dass sie ihre Herkunft kennen. Ich meine das sozialwissenschaftlich.
Eingebundenheit,
genau,
glaube ich.
Ja, so ist es viel besser. Ja. Dass sie um ihre Bedingungen wissen und auch um das, was ihre Position so ausmacht und mit sich bringt an Verantwortung und so weiter. Das ist alles guter Kontext, den man kennen sollte. Und trotzdem haben wir ja die Möglichkeit zu variieren. Es ist ja nicht so, dass ich ständig wiederholen muss, was mir alles zugekommen ist. Aber radikal ist halt wirklich diese Unterscheidung, kommt es mir von außen zu, dann darf ich das böse finden und schrecklich, ne?
Ja.
Oder entscheide ich mich selbst. Und das ist ja letztlich nur nochmal ein Fortschreiben dieser Subjektgeschichte. Wenn ich mich selbst entscheide dazu, dann ist es gut, dann ist es okay, dann habe ich das gemacht und dann ist es Schreiben meiner eigenen Biografie. Wenn es mir von außen zukommt und irgendwie nicht gut integriert werden kann und mich stört und irgendwie ja etwas ist, was mir zustößt, dann darf ich das als furchtbar erleben und dann ist es ein Bruch, dann ist es kein Wandel mehr.
Genau, das ist nämlich auch das, wo ich dachte so, also ich musste jetzt einfach mal bei mir, ne, ich kann auch Brüche selber initiieren, ne, wenn ich eben mit Freunden breche oder mit Lebenspartnerschaften oder was auch immer, mit Kulturkreisen, ne, ich kann ja auch, keine Ahnung, Sektenaussteigerinnen und die werden den Bruch wirklich sehr genau kennen.
Oh ja.
Und das ist dann zwar selbst gewählt, es ist trotzdem unglaublich schmerzhaft. Weil
und das
da auch,
loszuwerden ist sehr, sehr, sehr schwer.
Genau, ja, und das ist halt wirklich ein Riesenkraftakt, ne? Also da, und man will da zum Beispiel den Bruch, aber wenn man in solchen Beziehungen groß geworden ist, dann ist es total schwer, diesen Bruch zu vollziehen. Also man kann mit den Menschen brechen, aber auch da, ne, das, was einem eingeschrieben ist, damit ist halt sehr schwer zu brechen. Und das wissen, glaube ich, alle Menschen, die Traumata haben und Angststörungen, wie schwer das ist, das da tatsächlich so ein, man kann einen Umgang damit finden, aber der Bruch wird nicht gelingen, weil es eben eingeschrieben ist. Also es gibt einfach Dinge, die werden wir nicht los, ne? Die können wir verdrängen meinetwegen, aber die sind uns eingeschrieben. Also deswegen ist, glaube ich, dieses Eingeschriebensein in verschiedenerlei Hinsicht einfach sehr wichtig für uns und auch, dass wir das kennen, dass wir wissen, was uns eingeschrieben ist und woher das alles kommt. Das glaube ich schon, aber diese Brüche, die von außen kommen, die auch wirklich zum einen sehr radikal sind und zum anderen auch sehr schmerzhaft und die uns wirklich auch in ganz andere Lebensrealitäten bringen können. Also ich denke da zum Beispiel an Menschen, die nach Trennungen oder nach Jobentlassungen dann zum Beispiel obdachlos geworden sind. Mhm. Menschen, die fliehen müssen, ja, die wirklich, also wo es den Bruch ja gleich in mehrerlei Hinsicht gibt, weil etwas zerstört ist. Ja, weil etwas hinter ihnen zusammenbricht, das nicht wieder aufgebaut werden kann, das dann einfach weg ist, ja, was nicht, wo man nicht mehr hin zurückkehren kann. Ich glaube, das sind so Brüche. Also, ne, auch wenn
die
wir
dachte
jetzt,
ich auch, ja.
Genau, also wenn wir jetzt von Aufbruch reden und so, dann hat man ja irgendwie so eine Art sicheren Hafen, den man so verlassen kann und dann
Aufbruchstimmung ist auch so positiv gelabelt, aber das kann auch ganz was anderes sein.
Genau, und dann ne, vielleicht will man dann ja auch gar nicht zurück, aber wenn es einen Bruch gibt, weil hinter dir die Welt wirklich zusammenbricht, in ein Nichts fällt, dann ist es, finde ich, eine ganz andere Form von Bruch und das erleben wir gerade und ich habe das Gefühl, dass wir das in vielen Fällen nicht gut nachvollziehen können, was auf der einen Seite gut ist, weil das heißt, es passiert nicht so vielen Menschen. Auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir aber zumindest ein Mitfühlen, damit wir sensibel dafür sind, was das eigentlich bedeutet. Also, dass zum Beispiel eine Flucht nicht nur bedeutet, sein Land hinter sich zu lassen. Das übrigens, diese Brüche, das gilt natürlich auch für die vielen, vielen Menschen, die seit Jahren an Europas Außengrenzen in Lagern leben, ihre alten Leben nicht mehr zurückbekommen und auch keine neuen. Also, ja, wo der Aufbruch sozusagen auch ins Nichts geht oder in ein Existieren, aber nichts darüber hinaus. Und da, finde ich, verliert es für mich diese, ja, das, was wir eingangs sehr positiv, genau, was wir sehr positiv besprochen haben. Ne?
Ja, aber das ist das, was ich mich gefragt habe, wenn jetzt jemand mit dieser Erfahrung an diesem Berlin-Plakat vorbeifährt.
Mhm.
Wie wird das denn empfunden? Nichts bleibt beim Alten, nicht mal das Alte. Das kann schon auch sehr zynisch wirken. Ich verstehe, dass Menschen angesichts dessen auch trauern können. Also, dass das nicht nur bedeutet, oh, yay, wir gucken neu auf das Alte, wir kontextualisieren oder so, sondern ich kann auch wirklich mal einen Verlust erleben haben und darum trauern, dass das Alte nicht mehr ist. Das ist Menschen, glaube ich, auch gemäß, je nachdem, was sie erlebt haben. Und wenn das in Form von Trauma daherkam, dass das Alte auf einmal weg war, dann ist das schlimm.
Und das könnte tatsächlich, also ich meine, vielleicht geht es eben auch Menschen so, die in einem Regime gelebt haben, wie der, also in einem Land, das es nicht mehr gibt, wie eben die DDR.
Ja.
Ja, also natürlich ist der Fleck.
Das hat Politik
da
ja auch ganz lange nicht verstanden, dass es das auch besprechen muss, was da alles weg ist. Das war ja nur, oh, jetzt ist endlich das gute Neue da und niemand hat gefragt, was da möglicherweise vermisst wird oder was am Alten als gut erlebt wurde oder wo Kontinuitäten von den Menschen als wünschenswert erlebt worden wären. Das war
aber selbst wenn man
Hinsicht.
Es nicht gut findet, kann es ja trotzdem ein Verlustgefühl geben. Also selbst dann ist ja etwas nicht mehr da.
Genau, und dann ergehen sich Menschen in so ganz komischer Nostalgie. Das kenne ich von mir selber auch, dass man auf einmal umdeutet und dann war am Alten auf einmal alles gut, weil es weg ist. Als es noch da war, war es beschissen. Aber jetzt
wo es weg ist, hätte ich es doch gerne wieder. Kann ich es nochmal sehen?
Ja.
Ja, aber das, ich glaube, das ist so ein Ding, das packen wir nicht so gerne an, ne?
Mhm. Weil, und das ist, glaube ich, der existenzielle Part der Geschichte, wir nicht gerne hingucken darauf, dass unsere ganze schöne Existenz, die wir ja wirklich weitenteils auch gestalten können, was ein großes Privileg ist, eben auf so Bruchlinien aufgebaut ist. Mhm. Das ist wie Plattentektonik, da guckt man auch nicht so gerne hin, dass da Erdbeben entstehen, dass das alles eigentlich in Unruhe ist. Wir erleben den Grund, auf dem wir stehen, gerne als sicher und das ist er nicht. Unsere Existenz ist
Rita
fragmenthaft.
Sagt es nicht so.
Es tut mir leid, es ist nicht so. Es, ich habe schon öfter dieses kurze Stück Der Mensch als Fragment, glaube ich, zitiert, auch das zu kontextualisieren und sehr alt und so weiter. Aber ja, Eugen Finke, ich mache das Zitat einfach, schreibt, seit Jahrtausenden ist der Grundriss der menschlichen Existenz geprägt gewesen durch die in Arbeit, Kampf, Liebe, Spiel und Tod sich meldende Endlichkeit. Es ist nicht die einzige Weise, auf die Dinge zu gucken. Wir wissen ja, dass Hannah Arendt auch nicht nur von der Endlichkeit, sondern von der Geburtlichkeit auf die Dinge gucken kann, was nicht unbedingt das eine negativ und das andere positiv ist, sondern was einfach das andere Ende der Linie markiert. Man kann auch mit der eigenen Geburt hadern und die eigene Endlichkeit umarmen. Das ist jetzt nicht so einfach zuzuweisen, was das Gute und was das Schlechte ist. Aber dass wir darauf gucken, dass unsere Existenz aufruht auf Zufälligkeiten, auf Stückwerk, auf Fragmenten, dass wir nie ganz werden und dass all unser Bemühen aufruht auf diesen Bruchlinien, über die wir ständig gehen, das ist natürlich unbequem. Da gucken wir nicht so gerne hin und so kommen wir auch nicht durch den Alltag. Mit dem Blick in den Abgrund kann ich nicht gut gehen. Also ich gucke dann lieber so geradeaus und weiß, ja, ja, da ist ein Abgrund, aber also wenn ich ihn angucke, dann fange ich an
zu
stolpern.
Schaut die Bäume.
Ja, genau. Schaut das Sicherungsseil, das ich mir selbst geknüpft habe.
Es ist leider nirgendwo aufgehängt. Ah!
Egal, da gucke ich nicht so genau hin. Aber ein Teil unserer Existenz ist ja so. Wir wissen das, aber wir wissen es halt sehr weit hinten im Rückenmark irgendwo.
Ja. Ich keine Ahnung, ich denke so ein bisschen an meinen Januar, der ja tatsächlich auch von Verlust einfach geprägt war. Und ob ich das als Bruch erlebt habe und ich würde jetzt behaupten, ja, also deutlich auch, aber es hat unglaublich lange gedauert, das zu realisieren. Also weil ich weiß gar nicht, ich gehe gar nicht mit der Naivität durchs Leben, dass mir das nicht passiert und ich akzeptiere auch, dass solche Dinge passieren und trotzdem, wenn es dann da ist, dann braucht es eine Zeit, einen Umgang damit zu finden und das ist schon so, dass man dann nicht einfach weitermachen kann.
Das reflektiert Fink aber auch. Er sagt, das bleibt auch ein Skandalon. Selbst wenn wir darum wissen und damit umgehen, es bleibt im Leben eine unglaubliche Befremdnis dadurch, dass dieses Leben endet. Das ist eine Beleidigung unserer Existenz, die wir, also was heißt Beleidigung, aber wir empfinden das als etwas, was wir schlecht einholen können. Wir können das natürlich ins Leben holen und einen Umgang damit finden, aber Tod ist was, was uns nie ganz zugänglich ist. Das bleibt uns ja entzogen.
Wobei, also tatsächlich, ich hatte das, also ne, Tod ja in letzten Jahren dann doch, und das passiert ja häufiger, je älter man wird, dass Menschen eben einen verlassen. Und es gibt den Tod, mit dem ich meinen Frieden schließen kann. Das sind, wenn Menschen einfach sterben aufgrund des Alters. So, ne, das ist dann immer noch nicht schön in der Art und Weise, wie es passiert manchmal, aber dass das so ist und dass diese Menschen dann gehen und auch wenn das traurig ist, das weiß man einfach, ne, aber diese Dinge, die durch Unfälle passieren oder wenn Menschen des gleichen Alters oder sogar noch jünger einfach plötzlich nicht mehr da sind, ja, weil irgendwas ins Leben getreten ist, damit komme ich nicht klar. Das ist was, und da verstehe ich zum Beispiel den Begriff Skandalon, oder, ne, weil das ist mir irgendwie, man weiß, dass das passieren kann, aber man denkt immer, es trifft einen selber nicht.
Ja, und in Abstraktion sind das alles nur Endlichkeitsphänomene, meine Güte, was stellen wir uns so an, wenn wir, ne, aus der großen Perspektive drauf gucken, aber dann zu sagen,
vom Mond auf gesehen.
Ja, schon, aber ich bin jetzt gerade nicht auf dem Mond.
Genau.
Ich habe das, mir sagte das ein Pfarrer, und ich traf ihn bei einem Fest auf, fürs Biere trinkend, aber man weiß ja von den Menschen auch nicht, was sie beruflich machen am Anfang. Aber worum ging es denn da? Ach ja, um die Unmöglichkeiten des Berufs, und dann haben so Menschen einfach gesprochen und ich habe versucht zuzuhören und rauszukriegen, was die wohl beruflich machen. Und wenn dann jemand sagt, ich kann nicht morgens ein zweijähriges Kind beerdigen und nachmittags lustig zwei Paare verheiraten. Ich habe gedacht, okay, ja, kann ich verstehen. Weil ne, nicht nur die Endlichkeit, sondern auch die Freude auf der anderen Seite war dann unerträglich. Also dieses Spektrum war unerträglich, dass das alles menschliche Existenz ist und dass man das jetzt irgendwie in sich gespiegelt, positiv in ein Ritual zu überführen habe, das kann man schon als unmöglich erleben. Und ich konnte da jetzt nichts weiter zu sagen. Ich habe ja auch mehr zugehört. Aber was ich hätte sagen wollen, war ja, das geht auch nicht, glaube ich. Also man kann das natürlich tun. Also auf der Handlungsebene geht das. Man kann das auch performativ irgendwie aufholen. Aber an sich, wer soll dem entsprechen? Man entspricht dem nicht.
Aber eigentlich tun wir es ja die ganze Zeit, ne? Also ja, wir ja. tun es die ganze Zeit. Das ist so, wir hören nicht auf zu leben und zu lachen, weil in der Ukraine ein wirklich widerlicher Angriffskrieg herrscht.
Ja, ja? Und die ganzen anderen
oder,
Kriege, die sonst noch
genau,
herrschen.
Richtig, ja. In Syrien, in Afghanistan, wir hören nicht auf zu leben, zu feiern, in Urlaub zu fahren. Ja, Menschen fahren dahin in Urlaub, wo andere gefangen sind, weil sie nicht weiterkommen auf ihrer Flucht zum Beispiel. Ja. Und das kann relativ dicht beieinander passieren. Und auch das, also im Prinzip passiert das, diese Parallelität passiert ja ständig.
Ja.
Und dass wir das aber nicht als Bruch erleben zum Beispiel, ne?
Ja.
Das finde ich halt total spannend.
Ja.
Oder auch nur in bestimmten Situationen. Also ich erinnere mich tatsächlich noch wirklich super genau an das Gefühl, als vor jetzt fast einem Jahr in Afghanistan die Taliban wieder an die Macht gekommen sind. Das war ein Bruch, diese Erschütterung, fand ich, war bis hier zu spüren, was das, und das hat wirklich auch, das hat gefühlt in mir was kaputt gemacht, obwohl ich jetzt ja nicht direkt mit den Menschen zu tun
ja,
habe.
Ja, aber
und
in dir
trotzdem,
kann ja auch was zerbrechen, nämlich
genau.
Der Glaube an ein Lernen aus Erfahrung oder so. Aber unsere Erfahrung ist
Hoffnung.
Immer eine.
Nee, da ist Hoffnung
ja,
zerbrochen.
Das,
tatsächlich ist da Hoffnung zerbrochen und zwar ganz, ganz schlimm.
Aber war das nicht die Hoffnung daraus, dass wir aus Erfahrung lernen könnten und sich das nicht wiederholt oder so? Oder die Hoffnung darauf, dass man
nee, es war,
weiter ist?
Ja.
So.
Ja, das zum einen und zum anderen, aber auch, dass man ja gehofft hat, ne, also weil man, oder ich zumindest, gerade auch die Geschichte der Frauen in Afghanistan doch relativ intensiv verfolgt habe und wie die sich eben langsam da die Öffentlichkeit erkämpft haben, ja, sei es, weil sie jetzt als Sportlerinnen zum Beispiel zu Olympischen Spielen fahren durften. Das ist, ich habe jetzt zuletzt mit der ersten Olympionikin von Afghanistan gesprochen, eine Judoka. Das war 2004, dass sie bei den Olympischen Spielen war. Und sowas mitzuerleben, dass so eine Errungenschaft, dass ja wirklich eine Errungenschaft ist, dass sowas zusammenbricht, ja, dass Frauen da in Politik mitreden können und so, das finde ich schwer erträglich, weil es auch wirklich wieder so krass zurückgeht. Das ist eine so krasse Rolle rückwärts, auch nicht ein bisschen, sondern so richtig,
naja, ich weiß,
richtig radikal.
Ja, ja. Ich denke ganz oft an so an den Wagenheber-Effekt, der wird ja häufig auch zitiert. Auf den hofft man auch ein Stück, so man kann es noch einen Zahn höher und noch einen Zahn höher und dann geht es aber nicht mehr runter. Jawohl, geht das runter, da tritt einer dagegen, da ist das Ding kaputt.
Ja.
So. Oder es geht mit einem Ratsch geht's runter, nicht Zähnchen für Zähnchen und ach, dann mal wieder eins hoch und eins runter. Hat man so nicht auf dem Schirm, aber Ereignisse passieren und jemand tritt dir den Wagenheber unterm Wagen weg, wenn du noch einen Wagen fährst, also um jetzt in der Metapher zu bleiben. Und letztlich ist es eine sehr ehrliche Weise, auf unsere Existenz zu gucken, denn menschliches Leben ist Erfahrung, ist gebrochene Erfahrung, immer, wie du sagst, auch nebeneinander, parallel, im gleichen Moment passieren so viele unmöglich vereinbare Dinge mit meiner eigenen Existenz und auch durch meine eigene Existenz, was ich alles verursache in diesem Moment, wo ich spreche, da habe ich ja schon keinen Zugriff mehr drauf, dass ich letztlich wirklich Ganzheiten und heile Ganzheiten imaginieren muss, um gut durch den Alltag zu kommen. Ich kann sonst nicht mehr, wenn ich da ständig hingucke und es immer im Bewusstsein habe, dann wird das Leben unlebbar. Ich kann es dann noch im Entwurf für jemand anders tun, für, weiß ich nicht, nächste Generation im Abstraktum oder konkret für ein Kind, das man selber hat oder eins, das einem nahe ist oder irgendwie so. Denn Menschen sind ja auch generative Wesen, das heilt uns ein Stück, dass wir unsere Existenz weitergeben. Das macht auch dieses Skandalon etwas weicher, dafür geht aber die Generation vorher. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir generative Wesen sind, ist das so ein Stück verwischt vielleicht, dass man das als Skandalon empfindet. Aber trotzdem ist da ja meine eigene, je individuelle Existenz. Und wenn ich auf die gucke, dann ist das nichts als ein Riesenhaufen gebrochener Erfahrung, die ich als eine Ganzheit erzähle. Und wie du eben sagtest, es ist mir ja so viel eingeschrieben. Das Schreiben ist auch eine Metapher, die in der Forschung hierzu ständig vorkommt, aber kaum reflektiert ist. Und ich habe einen schönen Band dazu gefunden zur Biografiearbeit. Da gibt es jetzt inzwischen ganz viel. Das war ein relativ früher. wo es um das Schreiben als Auffinden und als wissenschaftlichen Zugang geht. Und mittendrin ist so eine leere Seite. Die heißt Bruch. Mhm. Oben steht Bruch, dann kommt eine leere Seite. Und dann habe ich mich so geärgert, dass da eine Fußnote dran ist. Ich lasse hier eine Seite frei, um zu markieren. So, ja, danke. Habe ich dann jetzt verstanden. Muss man aber machen wahrscheinlich. Also auch das versucht man einzuholen und zu kontextualisieren und wieder zu sagen, warum es einen Sinn hat. Das ist so schwer. Ne? Oder dieses Cage-Stück mit der Stille, wo jemand den Klavierdeckel öffnet und vermeintlich nichts tut. Und er macht ja nicht nichts. Auch diese Minuten sind natürlich nicht nichts, aber sie sind ein Bruch mit dem, was sonst Musik ist. Aber das auch wieder erklärend einholen zu müssen und der Wissenschaft und der Forschung zuzuführen, das ist auch so ein
Ich habe gerade so viel Comic im Kopf, es ist ganz schlimm.
Lass uns teilhaben, zumindest mich.
Ich dachte, bei WissenschaftlerInnen müsste konsequenterweise auf jedem Grabstein eine Fußnote sein.
Ja, das stimmt. Sie beschäftigte sich mit, bei mir soll ja stehen, sie beschäftigte sich mit Langeweile und Dummheit, Fußnote, aber nur wissenschaftlich.
Ja, also das dachte ich gerade und dann war es auch, ich glaube, beim nächsten Bruch werde ich jetzt an die Fußnote denken.
Beim nächsten Erbrochenen. Ja, es hat doch alles immer in Fußnoten, Leben in Fußnoten.
Ich halte so einen Zettel dann hoch.
Wieder das Leben in Fußnoten. Vor allen Dingen mit gebrochenem Fuß.
Ja, auch das noch.
Gebrochene Fußnoten.
Das ist ein schöner Titel für diese Folgen.
So, oh, und wieder wohnen Menschen dem bei, dass die Titelfindung während der Folge passiert.
Aber sie passt gerade so. Ja,
es stimmt
von,
ja auch.
Ja, es ist wirklich ein Knaller, wie das immer wieder zustande kommt.
Verrückt.
Ich hoffe, ihr konntet uns folgen, aber ja, ich musste gerade daran denken, dass wir als Menschen ja auch trotz allem die Gabe haben, und das ist vielleicht das Tröstliche an den Brüchen, nicht da zu verharren. Also irgendwie entwickeln wir uns auf diesen Brüchen. Also auch das ist ja Aufbruch, dass wir aufbrüchen.
So schön, ja.
Ja. Mensch, denn ein Wort so viele Bedeutungen ist plötzlich. Es ist plötzlich so aufgeladen. Und das ist so, es nimmt Raum. Also dieses Wort nimmt gerade einen Raum ein, den es vorher in meinem Wortschatz nicht hatte. Also nicht so viel Bedeutung und Konnotation und so. Das finde ich gerade sehr spannend.
Ich kann das ja immer nur denken, wenn du mit mir sprichst, das ist das Schöne. Allein auf dem Fahrrad macht das so, dann ist das alles sehr diffus irgendwie da. Aber wenn es ausgesprochen ist, dann kriegt das Raum und Tiefe und das ist total schön.
Ja, ich mag das gerade wirklich sehr. Genau, und ich hoffe, dass wir jetzt diese anderen Brüche auch noch besprechen. Ich glaube, das gehört einfach dazu und es ist vielleicht auch der Bruch in dieser Folge.
Möglicherweise.
Aber auch das ist doch komisch, ne? Man kann es nicht stehen lassen.
Ja, man könnte jetzt aufhören, fertig. Schaffen wir aber wieder nicht.
Nö.
Tschüss.
Wir brechen mit der Tradition. Nee, das geht ohne Literaturliste gehst du mir hier nicht raus.
Ja, es muss auch Kontinuitäten geben.
Genau.
Man muss dem Fragment etwas entgegensetzen.
Konsequenterweise hätten wir mit einer Minute Schweigen anfangen sollen.
Ja, das stimmt. Und mittendrin halt. Das hätte auch sehr irritiert.
Das kann ich jederzeit noch herstellen.
Dann aber mit einer Fußnote. Shownote. Ja, genau.
Das haben wir zu spät gemacht. Das kommt davon, wenn wir das nicht planen.
Ja, das stimmt. Das ist immer alles so ungeplant. Man kann auch diese Folge sehr schwer zusammenfassen, aber ich glaube, die Grundlinien
vielen Dank, das
kann man
ich
noch
ja dann
versuchen. Ja, bitte.
Nee, ich meine nur schriftlich. Ja, du machst das jetzt.
Nee, ich versuche, aber das ist diesmal sehr schwer, finde ich. Also wir haben natürlich den Aufbruch oder das Aufbrechen in seinem Zusammenhang zum Wandel besprochen und gefragt, ob es der Grad der Radikalität ist, der vielleicht den Unterschied macht. Dann haben wir unterschieden zwischen Brüchen, die von außen zukommen oder die selbst vollzogen werden. Das war, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Und wir haben so ein Phänomenfeld relativ weit aufgemacht, wo sich das alles findet, in der Biografiearbeit, in Fragen der Inklusion und Exklusion, in der Wissenschaft sehr viel auch, in der Geschichte und unserem Verhältnis zu Geschichte und unserem Verständnis von Geschichte. Da ging es dann um Bruch und Kontext. Und das Letzte war, glaube ich, dass wir diese These besprochen haben, mehr oder weniger direkt, ob es sowas gibt wie die Preisgabe von Einheitsvorstellungen, ob das tatsächlich so ist, dass wir an diesem Punkt sind, ob wir das als schmerzhaft erleben müssen oder ob wir das als produktiv wenden können. Und das war es im Prinzip schon. So sind wir dabei rausgekommen zu sagen, offensichtlich ist das etwas, was unsere Existenz im Innersten ausmacht, dass wir auf den Bruchlinien herumtanzen und Aufbrüche eben im doppelten Sinne nötig sind, um auf Vergangenheit neu zu schauen oder auch um Zukunft lebbar zu machen und in der Gegenwart sein zu können. Also wenn man diese Kontinuität aufbricht, ne, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, dann ist sicher niemandem gedient. Ja.
Ich bin fasziniert, wie du sowas alles noch zusammenkriegst.
Wenn das mal so stimmt.
Doch, doch. Das
stimmt alles vergessen.
Ich hab genau zugehört. Ich denke, das stimmt so.
Okay, dann Literatur.
Bitte.
Pete. Was ich vergessen habe, ist, so glaube ich, von Midas Deckers, das von Larven und Puppen. Das würde ich noch ergänzen. Eugen Fink habe ich zitiert mit Der Mensch als Fragment. Von Ursula Frost gibt es einen Artikel zur allgemeinen und fragmentarischen Bildung. Ein Herausgeberband, über den haben wir gar nicht so richtig gesprochen, aber der lag unter unseren Phänomenbestimmungen im Alltag, ist von Sabine Krause und Ines Maria Breinbauer und Michelle Breuer. Der heißt Corona bewegt auch die Bildungswissenschaft. Der nimmt nämlich den Ausgangspunkt in der krisenhaften Situation um Corona. Und da wird postuliert, dass der Verunsicherung und dem Bruch mit dem, was bisher als normal empfunden wurde, jetzt auch in der Wissenschaft irgendwas entgegengesetzt wird. Und das wird behandelt in mehreren Artikeln. Das ist ganz spannend. Dann habe ich zitiert diese Biografieforschung mit dem Fußnotenbruch. Das ist von Andrea Sabisch. Kann ich total empfehlen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Zugang. Das ist auch eine Professorin, die ästhetische Zugänge sucht. Das merkt man. Inszenierung der Suche vom Sichtbarwerden ästhetischer Erfahrung im Tagebuch. Dann gibt es ein Herausgeberband, der diese Perspektive Inklusion im Blick hat. Der ist von Bernhard Schimek und noch vielen anderen und heißt Grenzen, Gänge zwischen Welten, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Und zitiert habe ich Bernhard Waldenfels mit Bruchlinien der Erfahrung, Phänomenologie, Psychoanalyse, Phänomenotechnik. Das war's.
Da habt ihr wieder ein bisschen was zu lesen, würde ich sagen. Für wann immer ihr Zeit findet, all das zu lesen.
Nie. Ja. Ich bin so froh, dass ich in einem früheren Leben viel gelesen habe. Wirklich.
Ja, ich versuche gerade wieder das mit diesem Lesen anzufangen und es ist immer gar nicht so einfach, sag ich mal. Heute wird das nix.
Heute wird nichts mehr.
Heute wird nichts mehr gelesen. Ja, richtig. Heute ist zu spät, heute wird nichts mehr gelesen, aber morgen dann wieder. Und genau, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Twitter unter @wdd_podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Da könnt ihr uns natürlich gerne Kommentare dalassen. Und ihr findet diesen Podcast natürlich in den Podcast-Playern eures Vertrauens. Und da freuen wir uns über Sternchen und vielleicht die ein oder andere Rezension. Das sind wenige. Aber, also es ist gar nicht als Beschwerde gedacht, sondern…
Wenige Sternchen oder wenige Rezensionen? Nee,
es sind wenige Rezensionen, aber die Rezensionen, die da sind, die sind alle wirklich sehr herzlich und ich freue mich dann immer darüber, weil man dann so eine Resonanz hat.
Das ist doch auch schön.
Ne? Also das ist so, wir hören recht wenig von euch, ihr hört recht viel von uns und deswegen freut man sich immer, wenn man so ein bisschen Resonanz bekommt und weiß, wer das eigentlich rezipiert, wer uns zuhört, ob euch das überhaupt gefällt, was wir hier machen. Genau, darüber freuen wir uns und wir sagen ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns entweder 1 Euro pro Monat oder 12 Euro im Jahresabo dalassen auf Steady, damit wir das Podcast zu Hause und die Website finanzieren können und Technik, wenn wir dann mal wieder welche brauchen, dieses Aufnahmegerät zum Beispiel.
Und manchmal sogar ein Buch.
Und manchmal sogar ein Buch, genau, das haben wir auch schon und das ist wirklich wunderbar und wir fühlen uns wertgeschätzt. Vielen Dank. Ihr müsst das nicht machen, aber wir finden das toll, dass ihr das macht.
Wir bedanken uns
freiwillig,
sehr.
Genau. Ja. Vielen Dank. Ansonsten wünschen wir euch, ja, was wünschen wir jetzt? Einen bruchlosen Sommer?
Nee.
Nee. Wir wünschen euch, dass ihr auf euren Brüchen tanzen könnt.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Bis bald.
Tschüss.